muss man sagen, es war wirklich, es war total toll, weil ich kam an und komme ins Geburtshaus rein, das Licht ist gedimmt, es sind Kerzen schon an. Also die eine Hebamme, Elli, ist eben schon da und begrüßt mich auch und sagt, ey, wie toll, es geht jetzt los. Ist das nicht schön? Es geht jetzt los. Und in meinem Kopf war ich noch so bei, okay, das sind irgendwie Schmerzen. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, ey, meine Tochter kommt jetzt zur Welt. So. Ja.
Also ihr habt das nochmal so positiv eingeordnet quasi.
Ja,
ja, schön.
Das war, also jetzt habe ich noch so, sie nimmt mich in den Arm und sagt, ey, ist das toll, jetzt geht's los. Wir sind jetzt hier.
Mhm. Geburtskanal. Dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit.
Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute habe ich wieder einen neuen Geburtsbericht für euch. Diesmal einen von einer Geburtshausgeburt. Meine heutige Gästin hat mir gemailt und geschrieben, dass sie bei der Geburt ein super Hebammenteam hatte, dass ihr aber die zusätzlichen Informationen durch den Geburtskanal sehr viel Sicherheit gegeben haben. Sie schrieb, gerade die Geburtsberichte haben mich als Vorbereitung auf die Geburt fasziniert und immens bestärkt. Und das freut mich natürlich mega, weil genau dafür mache ich das ja, damit ihr die Informationen habt, die ihr für eure Entscheidungsfindung braucht und eben auch, um euch so ein bisschen Rückendeckung und Stärkung mitzugeben. Und wenn ihr jetzt denkt, ach nö, Geburtshaus ist gar nicht meins, ich gehe eh in die Klinik, dann kann ich nur sagen, gerade dann ist es voll gut, mal zu sehen, was sind denn eigentlich die Unterschiede, wie läuft es und vor allem, ist es wirklich so gruselig, wie immer alle denken? Oder was ist vielleicht doch ganz cool daran? Und wenn nur, um euch euren Wünschen und Vorstellungen nochmal bewusster zu werden. Ja, und die liebe Tabea ist heute hier, um uns ihre Geburtsgeschichte zu erzählen. Herzlich willkommen, liebe Tabea.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ja, schön, dass du dich bei mir gemeldet hast. Und ganz verrückt, aber ein Geburtshausgeburt hatten wir tatsächlich noch nicht im Geburtskanal.
Ja, stimmt.
Genau, was ich vielleicht noch sagen möchte, Tabeas Baby ist noch klein und es kann daher sein, dass sie zwischendurch mal stillen muss und ihr dann im Hintergrund kleine Babygeräusche hört. Aber was wäre ein Geburtskanal ohne Baby? Tabea, magst du dich erstmal vorstellen? Also wer bist du, was machst du und wie war deine Lebenssituation, als du schwanger wurdest?
Ja, genau, ich bin Tabea. Ich lebe mit meinem Mann in einer Großstadt. Was vielleicht wichtig zu sagen ist, ich habe so einen medizinischen Background. Also ich bin gelernte Kinderkrankenpflegerin und hatte dadurch irgendwie schon viele Einblicke in Krankenhaus und auch in Kreißsaal, weil das zur Ausbildung dazugehört, mal im Kreißsaal gewesen zu sein. Wusste auch von Geburtshäusern. Unsere Tochter ist das erste Kind und ist auch ein absolutes Wunschkind. Wir hatten schon viel vorher eben geplant, haben den Zeitpunkt auch sehr abgepasst. Zu dem Zeitpunkt, wo wir überlegt haben, eben jetzt irgendwie, wir wollen gerne ein Kind, haben wir dann überlegt, wo wir gerne eins haben möchten, also wo ich das Kind haben möchte. Und da stand für mich sehr schnell fest, ich möchte gerne im Geburtshaus entbinden, weil ich Kreißsäle oder den Kreißsaal, in dem ich während meiner Ausbildung war, den habe ich als sehr hektisch wahrgenommen und ich möchte mal sagen dramatisch, weil es war ein Perinatalzentrum, also da waren viele Mütter, die eben schwierige Schwangerschaften hatten und Komplikationen oder wo das Baby ein Risiko war. Das heißt, natürlich hatten wir mehr Risikogeburten als, glaube ich, in einem Krankenhaus mit einem niedrigeren Level. Aber deswegen war für mich klar, ich möchte selbstbestimmt, ich möchte Ruhe, ich möchte, dass mein Partner auf jeden Fall dabei ist. Und ja, deswegen stand für mich ganz schnell fest, Geburtshaus ist das, was ich möchte.
Das ist total interessant. Also erstens mal toll, dass das bei euch so einfach und gut geklappt hat, dass man so das richtig so sagen konnte, so jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und dann hat das auch geklappt. Das ist ja nicht bei allen Familien so, also toll.
Ja, das war verrückt.
Ja,
also,
ne?
Ja.
Ist ja schon crazy, wenn man so sagt, und jetzt und dann direkt entscheidet sich das Kind zu einem zu kommen. Toll. Und das andere, also was ich wirklich auch interessant finde, ist, wie du gesagt hast, die Arbeit in so einem Perinatalzentrum verfälscht ja schon so ein bisschen den Blick auf Geburten oder gibt einem so eine bestimmte Sichtweise, wenn man so häufig mit den komplizierten Fällen zu tun hat. Die sind ja prozentual eigentlich viel seltener da, aber man sieht die dann halt immer mehr. Insofern hätte es ja auch total gut sein können, dass du dir eher so ein sehr medizinisches Umfeld gewünscht hättest, weil du so denkst, boah, da muss man total auf Nummer sicher gehen und braucht ganz viel im Hintergrund.
Während der Ausbildung habe ich mir das gedacht. Da habe ich gedacht, wie kann man denn ein Kind zur Welt bringen, ohne das hier alles, ohne die Medizin, die Intensivstation und so weiter im Hintergrund zu haben. Und da hätte mir das nie vorstellen können. Aber seitdem sind 10 Jahre vergangen und genau, ich glaube, als es dann realer wurde für mich und klarer wurde, war mir auch klar, Selbstbestimmung ist mein A und O. Das ist so das, was ich auf jeden Fall brauche. Und da habe ich den Kreis, man muss auch sagen, genau, es ist schon mehr als 10 Jahre her, habe ich den eben nicht so erlebt. Ich habe nicht so viel Selbstbestimmung für die Frauen erlebt. Und deswegen war mir ganz klar, okay, vor 10 Jahren hätte ich das so gemacht, heute mache ich es anders.
Ja. Wir wollen euch natürlich hier nicht den totalen Grusel vor Kliniken machen, ne? Ist klar. Es gibt erstens sehr, sehr unterschiedliche Kliniken, auch wie die sich so aufstellen, auch große Perinatalzentren, die da ganz anders arbeiten und sehr Selbstbestimmung fördern und so. Aber ich erkläre es auch immer so, dass so tendenziell es immer so ist, je größer ein Haus, desto enger so ein bisschen die Korridore der Möglichkeiten, sage ich mal, ja. Weil einfach, da ist dann auch so viel los, also da ist es sehr schwer, so viel Ausnahmen zu machen oder sehr individuell einzugehen. Ja, wie gesagt, also die Korridore sind da manchmal so ein bisschen enger. Das nur so.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, ich war ja keine Frau, die da entbunden hat, sondern ich war Pflege-Azubi. Also das war nochmal, ich glaube, wenn man die Frauen gefragt hätte, wäre vielleicht was anderes rausgekommen. Weil das Hebammen-Team war toll. Die bestimmt gesagt, ich fühle mich gut unterstützt und so weiter.
Genau.
Genau, gleichzeitig war mein Blick darauf eben ein anderer. Und ich hatte ein bisschen Sorge davor, dass während meiner Geburt, also dass ich in Rückenlage bin und dass irgendwie es wenig andere Möglichkeiten gibt, dass Schichtwechsel ist und ich mich vielleicht mit der neuen Hebamme nicht verstehe oder so. Also, dass ständig Leute rein und raus gehen, das war was, was ich eben vermeiden wollte, wenn es möglich wäre. Genau.
Also du hast einfach dadurch gemerkt, was ist dir wichtig an der Geburt einfach. Also das insofern war es ja total gut. Ist denn dein Partner da direkt so mitgegangen? Also es ist ja auch oft so, dass dann die Väter so sind, so was, Geburtshaus? Also dass einer der beiden Partner manchmal so ganz dafür oder dagegen ist. Und auch dein übriges Umfeld, waren die eher bestärkend oder eher in Sorge?
Also genau, ich hatte das mit meinem Partner dann besprochen und wir haben viel dann dazu gelesen. Also da, genau, das mit der Schwangerschaft hat wirklich sofort geklappt. Und dann haben wir uns direkt Bücher gekauft und haben so zu unserem Abendritual gemacht, abends uns gegenseitig aus unseren Schwangerschaftsbüchern vorzulesen, so was wir spannend fanden. Also er aus seinem so Papa-Werden-Büchern und was bedeutet Vaterschaft und ich eben aus Schwangerschaftsbüchern so ganz klassisch irgendwie, was passiert mit meinem Körper. Und da ging es ganz, ganz viel, gerade bei ihm in den Büchern, was ich fantastisch finde, da kann ich nur empfehlen, dass Väter das machen, weil ganz, ganz viel ging es eben darum, die Position von dir ist, die Frau zu unterstützen. Und hier deiner Partnerin jetzt irgendwie mit allem beizustehen, weil es ist ihr Körper, es ist ihre Entscheidung. Und deswegen gab es da gar nicht so die Diskussion, sondern für ihn war klar, nee, ich unterstütze dich. Der war auch bei allen Vorsorgen dabei, weil ich, das ist ja das Besondere, oder zumindest bei mir im Geburtshaus war das so, dass die Hebamme mich auch in den Vorsorgen betreut hat. Also nicht nur die Geburt begleitet, sondern Vorsorgen gemacht hat und die Nachsorge. Also es war wirklich so das Rundum-Sorglos-Paket.
Alles in einer Hand, ja.
Ja, das war wirklich toll. Das heißt, er kannte das Geburtshaus auch schon. Er war mit bei der Aufklärung. Es gab beim Geburtshaus so eine Aufklärung, was machen wir, wenn was passiert und so weiter. Das heißt, er hatte da, glaube ich, die ähnliche Sicherheit wie ich. Man muss auch dazu sagen, das Geburtshaus, in dem wir waren, das ist direkt an der Klinik dran, also räumlich direkt an der Klinik dran, nicht vom... So, die Institutionen sind unterschiedlicher, aber räumlich ist es direkt dran. Das heißt, in 2 Minuten wären wir da gewesen in der Klinik, die tatsächlich auch ein Perinatalzentrum hat.
Wow, ja, das ist ja toll.
Das heißt, irgendwie die Sicherheit war für uns beide da.
Sehr ideal.
Und
sehr schön.
Er ist da ganz schnell mitgegangen.
Toll.
Genau, es kommt nochmal so ein kleiner Twist, aber das erzähle ich später, wenn ich von der Geburt erzähle, genau.
Ich finde es auch eine ganz süße Idee, dass ihr euch dann immer so eure Erkenntnisse abends vorgelesen habt. Finde ich total schön, ja. Also, das werde ich direkt mal aufnehmen und empfehlen. So.
Das war wirklich total toll. Also ganz, im Grunde haben wir die gleichen Sachen gelernt aus den Büchern, aber es ist doch nochmal eine ganz andere Betrachtungsweise. Und das war total schön, da so sich schon in Elternschaft zu verbinden, bevor das Baby da ist.
War echt schön. Richtig toll. Ja, jetzt hast du schon gesagt, also die Schwangerschaft ist eigentlich so gut gelaufen, ne? Dir ging es total gut.
Ja.
Dann würde ich sagen, wir springen jetzt einfach mal zu dem Tag X hin, ja, oder zu dem Geburtszeitraum, ja. Wie war das? Wann bahnte sich die Geburt an? Wie war diese Zeit? Wie ging es los?
Ich habe tatsächlich gar nicht, also ich hatte keine Vorwehen oder so, das habe ich immer nicht gespürt. Ich habe gemerkt, dass mein Bauch so fester wurde, aber so richtig Wehentätigkeit, also eine Wehe habe ich nie vorher gespürt. Deswegen war ich sehr, sehr unsicher, wann es losging. Und die Kleine hat sich auch Zeit gelassen. Sie ist dann, also 41 plus 0, hatten wir nochmal einen Termin bei der Frauenärztin, die auch toll ist. Also ich habe auch eine ganz, ganz liebe Frauenärztin, die gleichzeitig eine Sicht, eine medizinischere Sicht eben auf das Ganze hatte. Und dann gesagt hat, okay, wir sind jetzt schon bei 41 plus 0. So ist schon übertragen. Das Kind ist außerdem sehr groß. Sie war auf über 4 Kilo geschätzt, was tatsächlich auch am Ende dem entsprach. Und dann war meine Frauenärztin sehr vorsichtig und hat gesagt, okay, vielleicht ist das im Geburtshaus dann nichts. Also vielleicht ist es besser, in eine Klinik zu gehen. Ja, da ging bei mir...
Hat dich das doch verunsichert?
Total. Also und da muss man sagen, ich habe mich ganz, ganz viel informiert, habe, wie gesagt, also mein Partner und ich haben ganz viel gelesen, wir hatten guten Kontakt zu der Hebamme und so. Ich selber und meine Geschwister waren alle über 4 Kilo, also meine Mutter hat auch gesagt, du kannst tief in die Füße atmen, das ist so, es ist bei uns so.
Ach, wie cool.
ja. Und trotzdem war das total verunsichernd für mich. Ja. Und dann haben wir ein CTG geschrieben, 41 plus 0 und da waren ganz wenig Kindsbewegungen. Und das war ganz ungewöhnlich, weil meine Tochter ganz viel Randale gemacht hat, immer. Gerade beim CTG-Schreiben war sie richtig immer aktiv. Sodass wir dann nochmal von der Frauenärztin zum Krankenhaus geschickt wurden, in die Klinik, nochmal ein CTG schreiben.
Wie lang war das CTG bei der Frauenärztin? Halbe Stunde?
Ich glaube eine halbe Stunde oder 20 Minuten, eine halbe Stunde ungefähr, genau.
Mhm. Weil Kinder schlafen ja auch mal, ne?
Genau. Und es war halt so, dass es sonst war das CTG immer, also sonst war es total schwierig, eine Baseline zu finden, weil sie sich so viel bewegt hat und so viel gemacht hat. Und jetzt war es.
Es war einfach ungewöhnlich zu sonst.
War ganz ungewöhnlich, genau. Und dann war ich auch verunsichert und dachte, okay, habe ich Kindsbewegungen gespürt? Wen habe ich noch nie gespürt? Ich weiß irgendwie nicht, wie das so ist. Und auf dem Weg in die Klinik, wo wir mit einer Einweisung, glaube ich, heißt das dann, hin sind, nochmal zum CTG schreiben, habe ich dann bei der Hebamme angerufen, also beziehungsweise im Geburtshaus. Denn das Geburtshaus, zumindest bei mir, war das so, ich habe ein Team aus 3 Hebammen, also eine Hebamme, die immer die Vorsorgen gemacht hat. Ich habe im gleichen, oder wir haben im gleichen Geburtshaus auch einen Vorbereitungskurs gemacht. Das war bei einer anderen Hebamme. Die beide waren als Team sozusagen für mich zuständig. Also so ein Dreierteam, weil ja eine Geburt nicht geplant kommt. Und dann, wenn man anruft, und es jetzt losgeht, dann hat eine von den 3 auf jeden Fall, die man dann schon kennt, hat Dienst und betreut mich dann auch unter der Geburt. Und die Nummer hatte ich also, da habe ich angerufen und habe gesagt, hier, ich bin da ganz unsicher, irgendwie, ich soll jetzt in die Klinik gehen. Und das war ja so in meinem Hinterkopf, so genau das, was ich vermeiden wollte. Ja. Mhm. Mein Mann war da, genau, sorry, das bist, aber mein Mann auch sehr unsicher und hat sich aber ganz, ganz toll zurückgehalten. Also hat viel gesagt, es ist dein Körper und du darfst entscheiden und die Entscheidung, die du triffst, das ist die richtige Entscheidung für uns. Obwohl er mir im Nachhinein dann gesagt hat, ich hatte so Muffensausen und war ganz unsicher. Und das war ganz toll, weil die Hebammen haben dann gesagt, okay, pass auf. Also die am Telefon war, hat gesagt, ich kann nicht, aber eine der anderen 3 eben aus diesem Team, die rufe ich jetzt an, die ruft dich an und ihr macht das aus. Wir waren in der Klinik und ich habe uns angemeldet und es saßen schon ganz viele Schwangere vor uns. Und dann hat die Hebamme zurückgerufen und hat gesagt, hier, wenn ihr wollt, könnt ihr direkt vorbeikommen und wir machen hier das CTG. Und dann habe ich gesagt, super, das ist das, was ich lieber möchte. Da habe ich aus der Klinik abgemeldet. Die waren auch ganz dankbar, glaube ich, weil so viele da saßen. Und dann haben wir bei meiner Hebamme das CTG geschrieben und alles war gut. Da waren wir tatsächlich 1,5 Stunden, weil 1,5 Stunden keine Baseline gefunden worden konnte, weil die Kleine so aktiv war.
Ah, okay. Also das Gegenteil von davor sozusagen.
Genau das Gegenteil von davor. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass ich auf dem Rücken lag.
Bei der Frauenärztin? Oh, okay.
Genau.
Okay, okay.
Und deswegen die Kleine sich anscheinend nicht bewegt hat.
Ist ja auch nicht so günstig. Rückenlage ist ja so die ungünstigste Lage für CTG-Schreiben.
Genau, aber dass eben alles gut war. Und da haben die Hebammen mich einfach nochmal total runtergebracht. Und das war so gut. Und dann habe ich gesagt, okay, aber jetzt sind wir schon bei 41 plus 0. Wann müssen wir denn über Einleitung sprechen? Weil das im Geburtshaus eben nicht geht. Da gibt es Einleitungsmöglichkeiten. Also die haben mir dann Tee gegeben, den ich trinken kann. Wir haben tatsächlich eine IPO-Lösung dann an dem Tag auch noch gemacht.
IPO-Lösung müssen wir vielleicht einmal ganz kurz erklären. Also es ist quasi eine vaginale Untersuchung, wo man dann eben schaut, kommt man schon so ganz vorsichtig in den Muttermund so ein bisschen rein mit einem Finger. Und wenn das der Fall ist, dann kann man dann sozusagen innen drin die Eihaut, nennt man das, also das, was sozusagen von der Fruchtblase innen am Muttermund oder an dem Areal da drumherum so ein bisschen quasi anhaftet, anklebt, das so ein bisschen lösen. Die Hoffnung ist, also da in diesen Eihäuten da drin sind eben auch Hormone, ja, wenn die freigesetzt werden, die machen Wehen und auch dieser mechanische Prozess kann einfach was in Gang setzen. Ne? Deshalb ist diese IPO-Lösung immer ein ganz guter Versuch, nochmal zu schauen, ob man mit so recht natürlichen Mitteln was in Gang bringen kann. Man muss ehrlicherweise sagen, dass das schon oft sehr unangenehm ist, diese Untersuchung oder diese IPO-Lösung, aber eben auch nur ein kurzer Moment. Und man macht nichts kaputt, man biegt jetzt nicht die Fruchtblase an oder sowas, ne? Sondern es ist wirklich so, dass man damit versucht, den Körper so ein bisschen zu überreden. Mach doch mal bitte wehen.
Ja, genau. Und das, also tatsächlich habe ich es auch gar nicht als unangenehm empfunden. Nicht anders als vaginale Untersuchung, habe ich mir gedacht. Und ja, dann dachte ich, okay, jetzt hoffentlich irgendwie geht's jetzt los. Und tatsächlich war dann ein bisschen nach Hause. Wir waren beide total froh, dass es alles gut war, dass der Kleinen gut ging. Und Punkt 12 Uhr nachts, ich bin auf Toilette, weil ich irgendwie dachte, okay, jetzt merke ich so ein bisschen Ziehen im Unterbauch. Und dann hat sich der Schleimfropf gelöst. Und dann dachte ich, ach, okay, jetzt geht's los. Also sie hat länger auf sich warten lassen, aber dann doch entschieden, dass sie kommen wollte. Und
Schleimfropf ist ja immer so schon so ein ganz gutes Zeichen, dass sich irgendwas tut, aber ja nicht unbedingt ein Zeichen, jetzt beginnt die Geburt. Aber es ist immerhin was Positives. Also man denkt so, okay, da hat sich was schon so ein bisschen gelockert, sodass dieser Schleimfropf, der ja so ein bisschen noch wie so ein zusätzlicher Stöpsel ist im Muttermund, das einfach noch verschließt, so gegen Keime und so, wenn der sich dann irgendwie schon löst. Also es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen.
Genau, ich habe mich einfach so gefreut, dass jetzt endlich nach, ich bin auch die letzten Wochen dann immer Treppen rauf und runter und irgendwie habe versucht, so genau mit diesem Tee und so weiter alles Mögliche so in Gang zu bringen, weil man im Geburtshaus auch nur entbinden darf zwischen der 37., also 37 plus 0 bis 42 plus 0. Und ich eben die Sorge hatte, dass
du darüber hinaus
sehr viel Zeit, dass sie sich sehr viel Zeit lässt. Und dann dachte ich auch erst, okay, es ist 12 Uhr nachts, ich bleibe jetzt noch ganz ruhig, lege mich nochmal hin. Und dann kam aber regelmäßig tatsächlich Wehen. Also nach einer langen Zeit hatte ich wieder so Unterleibsschmerzen, wo man ja lange dann nichts mehr mit Periode und Unterleibsschmerzen zu tun hat. Und plötzlich merkte ich wieder so ein Ziehen und dachte, ah, okay, das hier scheint Wehen zu sein, was ich vorher eben einfach gar nicht kannte. Und dann so um, ich glaube, 1.30 Uhr, in der Nacht habe ich dann meinen Partner geweckt und habe gesagt, du, ich glaube, ich habe Wehen. Und es war auch irgendwie ganz, ganz schön. Also so, dass wir beide zusammen da richtig
aufgeregt waren.
Ja, ganz aufgeregt und dem so entgegengefiebert haben. Und genau, es war auch klar, dass er in Elternzeit direkt mit mir geht, den ersten Monat. Das heißt, er hat dann auch direkt nachts noch seinem Chef geschrieben und gesagt, okay, hier geht's los, ich komme heute nicht zur Arbeit. Und dann war ich schon entspannt, dann dachte ich schon, okay, wir zwei machen das jetzt. Bis 4 Uhr nachts waren so ganz regelmäßig Wehen da, aber also kaum schmerzhaft, würde ich sagen, aber eben, man merkte schon, oder ich merkte, da geht was los. Und dann um 4 Uhr hört es ganz plötzlich wieder auf. Und dann habe ich gedacht, okay, ich weiß ja, dass das vorkommt. Dann sagte mein Mann noch, ja, lass uns noch mal ein bisschen schlafen. Ist, glaube ich, gut, wenn wir Schlaf haben.
Voll, voll gut, sehr richtig.
Genau, dann haben wir auch noch mal eine ganze Weile geschlafen und sind, glaube ich, so um 8 oder so dann aufgestanden und haben gesagt, okay, jetzt machen entspannt Spaziergang, wir holen Frühstück, wir holen noch ein paar Snacks fürs Geburtshaus. Also so, dass alles auf jeden Fall da ist. Dann kam so ganz groß abständig, also ich glaube, jede Stunde ungefähr kam dann mal eine Wehe, sodass wir wirklich einen super entspannten Vormittag noch miteinander verbracht haben, noch spazieren waren, ich noch auf meinem Gymnastikball noch ein bisschen hin und her bin, weil ich dachte, okay, vielleicht geht's gleich los. Und er mir dann so mittags, ich glaube so gegen 12 oder so, ein Bad eingelassen hat und gesagt hat, na, vielleicht ist es das ja, einfach ein bisschen Entspannung und dann werden die Wehen schon wiederkommen.
Ist ja und, auch manchmal so hopp oder top mit dem warmen Wasser, dass man dann sieht,
ja,
bleibt's oder geht's vielleicht sogar nochmal weg.
Mhm. Und geblieben sind die, genau. Ja. Die Wehen sind geblieben und wurden dann so peu à peu, so ganz langsam wurde es mehr. Ich muss gerade überlegen, wann wir das erste Mal, ich glaube um 15 Uhr habe ich dann das erste Mal die Hebamme nochmal angerufen. Also nochmal unter dieser Nummer und der Reitschaftsnummer angerufen. Da war Elli, einer meiner Hebammen, und hat so gesagt, okay, wie ist es, Tabea? Was würdest du sagen? Weil natürlich, es war, die Wehen wurden mehr. Und ich rufe meine Hebamme an und die Wehen sind weg. Und sie hat gesagt, okay, es könnte jetzt irgendwie zwei Wege gehen. Also es könnte sein, dass du in 2 Stunden bei uns vor der Tür stehst. Oder es könnte sein, dass die Wehen nochmal ganz weggehen und dann schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Muss ganz viel ruhen.
Kraft schöpfen.
Weil, ja. Genau, Kraft schöpfen. Dann habe ich gesagt, okay. Und wenn nochmal was ist, dann ruft er einfach an. Und wir haben im Geburtsvorbereitungskurs so eine Regel gelernt, 1-2-3-Regel. Also die Wehen sollen 1 Minute lang sein, 2 Stunden insgesamt schon anhalten und 3 Minuten Abstand zwischen Wehenbeginn jeweils sein. Dann ist man so der Zeitpunkt, wo man ins Geburtshaus kommt.
Ja, da kann ich vielleicht kurz was zu sagen. Für alle, die jetzt so ein bisschen verwirrt sind, weil sie eher die Aussage kennen, 2 Stunden lang alle 5 Minuten wehen, kommt so ein bisschen aufs Gleiche raus. Ja? Bei allen 5 Minuten zählt man ja von Wehenbeginn zu Wehenbeginn. Und hier zählt man quasi den Zwischenraum. Ne? Du hast den Zwischenraum zwischen den Wehen gezählt. Ne? Bei 1 Minute Wehe oder 1,5 Minuten Wehen kommt man dann ja auf 4,5 Minuten oder so. Also passt so ungefähr. Und es ist so ein bisschen einfachere Faustregel. Aber wenn ihr euch vielleicht anmeldet in der Klinik, dann bekommt ihr oft so einen Zettel mit, wo eben draufsteht, die Wehen sollen 2 Stunden lang alle 5 Minuten gewesen sein, bevor man sich auf den Weg macht. Und dann ist es sozusagen diese Regelmäßigkeit. Und ob es jetzt alle 4 oder alle 5 oder alle 6 Minuten sind, ist eigentlich auch nicht ganz so wichtig wie diese Regelmäßigkeit. Ne? Die Regelmäßigkeit sorgt nachher für den Geburtsfortschritt. Also insofern ja, super Regel. Sehr schön.
Genau, und dann war, ich hatte auch so eine, mein Mann hat mit mir so eine Wehen-App runtergeladen, die super ist. Also das kann ich nur empfehlen.
Echt, ja?
Wirklich. Ja, weil das ist, also es ist tatsächlich eigentlich nur ein Zeitstopper, wo man draufdrückt, wenn die Wehe beginnt, wo man draufdrückt, wenn die Wehe endet. Und in dem Moment konnte ich halt gar nicht, vielleicht bin ich auch einfach nur nicht so strukturiert, aber ich konnte gar nicht sagen, irgendwie lange jetzt gerade die Wehe war. Aber dadurch, dass ich eben diese ganzen Wehen aufgezeichnet habe, nur aufs Handy draufdrücken, an, aus, konnte man total schön den Verlauf sehen. Und dann war ich aber so unsicher, weil die Wehen kamen dann tatsächlich, also die Länge der Wehen war noch so 30 Sekunden, 45 Sekunden. Aber die Wehen kamen alle 2 Minuten ungefähr. Also waren schon sehr häufig.
Mhm.
Dann dachte ich aber, nee. Also
Geburtsvorbereitungskurs kann ich sein.
Genau. Okay. Das muss noch länger dauern. Bin dann nochmal ins Bett, habe versucht, mich hinzulegen. Das hat aber schon nicht mehr geklappt. Dann bin ich nochmal kurz in die Badewanne. Konnte aber auch da nicht mehr so richtig entspannen. Dann hat mein Mann gesagt, er kann ja Kreuzbeinmassage machen oder eine Wärmflasche mir auflegen. Und das war auch total gut. Und dann hat er aber gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie, du kommst überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Ich rufe jetzt da nochmal an. Und hat mein Mann nochmal angerufen und dann hat die Hebamme gesagt, okay, ich komme zu euch. Das ist nämlich auch so abgesprochen gewesen, wenn die Geburt losgeht, also oder die Wehen losgehen, dass man, meistens kommen die Hebammen dann vorbei, wenn die nicht schon am Telefon hören, okay,
ja,
komm sofort.
Allerhöchste Zeit.
Genau, dann kommen die nochmal vorbei, weil das einfach innerhalb der Stadt
ist
und genau, die Wege sind so ganz gut machbar.
Ist auch so ein Luxus, ne?
Ja,
das
also
ist doch echt ein Luxus,
wirklich.
Dass jemand kommt und dann einen zu Hause einfach noch ein bisschen begleitet und das mal checkt, ist das jetzt, sollen wir jetzt losgehen oder nicht oder so. Also das finde ich echt ein Luxus.
Das ist auch, also das habe ich dann auch nochmal gemerkt, bei Geburtshaus ist auch einfach der Ort, an dem man lebt, so wichtig. Und wir waren so privilegiert, dass sogar 2 Geburtshäuser in der Stadt sind. Also die Möglichkeit eben besteht, so selbst wenn das eine jetzt schon voll ist, weil die schon viele Geburten in dem Monat begleiten, dann kann man dem anderen anrufen und so. Also das ist...
Wow, ja, toll.
Ja, genau. Das
Seid ihr noch ganz gut ausgestattet.
Toll. Ja.
Schön.
Und dann
okay, die wollte genau, zu euch kommen.
Gewartet, ja. Genau, mhm. So gewartet, okay, da wusste ich, okay, Ellie kommt und ich kannte die ja auch schon. Und das, da war ich sehr entspannt, da dachte ich, okay, wie wird mir dann sagen, was los? Sie kam nicht und kam nicht. Und dann ging mein Mann nochmal raus zum Telefonieren und kam wieder und hat gesagt, okay, wir fahren jetzt ins Geburtshaus, weil sie steht im Stau. Also das ist kaum, es ist wirklich der Weg zu uns, ist wirklich nicht weit, aber da stand sie im Stau und hat gesagt, wisst ihr was, ihr kommt jetzt ins Geburtshaus, ich drehe rum, ich komme zurück, wir treffen uns da. Dann hat mein Mann ein Taxi gerufen, hat noch meinen Gymnastikball nochmal deflated und hat den mitgenommen, weil ich ja gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich ihn brauchen kann vielleicht. Ja. Dann sind wir mit Riesentasche und Sack und Pack ins Taxi und tatsächlich habe ich dann im Taxi nochmal gemerkt, damit hatte ich auch gerechnet, dass die Wehen nochmal weniger werden, weil genau, ich hatte so im Kopf, so Ortswechsel sorgt einfach dafür, genau, dass die Wehen nochmal weniger werden konnten.
Das ist ganz oft was auch so, gut, ne? War. Ja, genau. Dass der Körper so einfach so checkt, das wäre jetzt nicht so der ideale Ort. Also ja, mal, drücken wir mal kurz die Pause-Taste ein bisschen.
Ja, und das war, also das war auch wirklich super, weil dann, ja, genau, so, wir sind gar nicht lang gefahren, wir sind irgendwie, ich glaube, 5 bis 10 Minuten im Taxi gefahren.
Also in die andere, genau, Richtung war kein Stau, nur in
genau,
zu euch hin.
Nur, also wir sind halt in die Stadt rein, ah, da ging es, aber wir hatten 18.30 Uhr so Feierabendverkehr aus ja, der Stadt klar, raus, mhm, war es dann schwierig. Genau, und dann sind wir rein und waren so um 19 Uhr oder was, waren wir da. Und das war, ich muss mal sagen, es war total toll, weil ich kam an und komme ins Geburtshaus rein, das Licht ist gedimmt, es sind Kerzen schon an. Also die eine Hebamme, Ellie, ist eben schon da und begrüßt mich auch und sagt, ey, wie toll, es geht jetzt los. Ist das nicht schön? Es geht jetzt los. Und in meinem Kopf war ich noch so bei, okay, das sind irgendwie Schmerzen. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, ey, meine Tochter kommt jetzt zur Welt. So. Ja.
Also sie hat das nochmal so positiv eingeordnet quasi.
Ja,
ja, schön.
Das war, also jetzt habe ich noch so, und sie nimmt mich in den Arm und sagt, ey, ist das toll, jetzt geht's los. Wir sind jetzt hier. Mhm. Und da habe ich mich total gefreut. Und dann hat sie gesagt, und ich werde deine Geburt nicht begleiten. Und da war ich, okay, was ist jetzt? Hat sie gesagt, aber deine andere Hebamme, tatsächlich die Haupthebamme, die ich hatte, also die fast alle Vorsorgeuntersuchungen gemacht hat, Tanja, die kommt und die begleitet jetzt deine Geburt. Und dann ist alles gut. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, Ellie hatte einfach schon 3 Geburten begleitet,
ah, okay,
an dem Tag,
ja,
und hatte eben dann Verstärkung
weitergegeben,
weil sie gesagt
hat, mhm,
genau, mhm, ich kann hier nicht mehr sicher die Geburt begleiten, ja, weil niemand wusste ja auch, wie lange das geht jetzt.
Und für dich war es toll, weil das war die du am allerbesten kanntest.
Genau, also tatsächlich war es, mhm, irgendwie war es für mich, ich habe mich auch total gefreut, wenn Ellie das gemacht hat, weil wir uns auch sehr gut verstanden haben. Und gleichzeitig war Tanja die ja, ich immer,
ist doch toll,
die meine Haupthebamme war. Mhm. Und die war auch schon da und hat mich auch begrüßt und hat gesagt, also das Geburtshaus hat zwei Geburtsräume, mhm, und in einem Raum ist eine Geburtswanne, also eine fest installierte, und in einem ist ein Geburtspool. Und ich habe mir eben immer vorgestellt, weil ich sehr gerne auch im Wasser bin, habe ich mir vorgestellt, okay, in der Wanne wird mein Kind zur Welt kommen. Das konnte ich mir sehr gut vorstellen. Und dann war dieser Raum besetzt. Mhm. Und da war ich mir, okay, jetzt bin ich irgendwie in einem Raum mit dem Pool, das ist, weiß ich nicht, okay, mal gucken, wie das ist. Hat sich rausgestellt, es war toll, weil der Pool ja zum Vorteil der Wanne ist natürlich, der hat so eine ganz, ist ja Luft drin. Also ich konnte die ganze Zeit irgendwie am Rand mich
der
so entspannen und ausruhen. Der ist weich, mhm, genau. Ich komme mit den Knien auf den Boden und es war weich. Also
ja,
fast forward, das war toll.
Super.
In dem Moment dachte ich, ah, okay, mal gucken, wie das ist.
Wie verrückt, ne? Wie einen sowas dann raushaut, wenn man so eine Vorstellung
ja,
hat. Ja, es
ja,
ist so, es ist ganz interessant. Es ist so wichtig, da immer wieder sich so zu öffnen, ne? Und zu sagen, okay, das andere kann vielleicht auch toll sein. Lass mal
ja,
gucken, lass mal gucken.
Ja, und da war auch, da war mein Mann eben auch, der gesagt hat, wir sind jetzt hier und wir machen uns das jetzt. Wir machen ja alles Gute daraus. So, wir haben das schon geschafft. Wir haben so die Klinik vermieden. So, also
ja,
da müssen wir nicht hin. Das hier wird toll.
Mhm, auch schön.
Und das war auch dann einfach, auch dieser Raum war, die Hebammen hatten schon Kerzen angemacht und das Licht war gedimmt, der Pool war schon eingelassen, also
toll,
es war direkt schon
kuschelig und schön
kuschelig,
und einladend.
Genau.
Mhm.
Das hatten wir halt auch schon, das hatten wir in den Vorgesprächen, deswegen fand ich das so toll, auch schon gesagt, habe ich schon gesagt, ich kann mir das vorstellen, weil ich halt Wärme total gut finde,
ja,
gerne mag und Baden gerne mag. Und dann haben die gesagt, okay, wenn du anrufst, dann fangen wir schon mal an und lassen die Wanne voll, weil das ist ja,
dauert ja
keine
ein bisschen,
normale
ja,
Badewanne.
Ja, ja, das ist viel Wasser.
Genau. Mhm. Man muss sich denn, kann sich den Raum so vorstellen, irgendwie, dass die Wanne ist so ein bisschen im Mittelpunkt und gleichzeitig gibt es ein großes Doppelbett, das auch so im Mittelpunkt ist. Dann gab es eben eine Wand zum Festhalten mit einem Seil und ganz viel Raum einfach so, wo man sich auch noch bewegen konnte. Und die Hebamme hat mich erstmal gebeten, mich aufs Bett zu legen, dass sie einmal mich vaginal untersuchen kann und gucken kann, wo stehen wir. Genau, und da war ich schon tatsächlich 4 Zentimeter, war der Muttermund schon geöffnet.
Schön.
Und dann hat sie gesagt, okay, und jetzt haben wir das hier hinter uns, willst du in den Pool? Und ich war zack, dann sofort. sofort toll. In den Pool gesprungen. Mhm. Weil ich dachte, ja, ich war schon so erschöpft. Die Schmerzen waren total gut aushaltbar, fand ich, aber ich war einfach dadurch, dass ich irgendwie keine Pause hatte und 30 Sekunden Wehen, 30 Sekunden Pause, 30 Sekunden Wehen.
Das war schon ganz schön anstrengend, ne? Ja,
ja.
Herausfordernd.
Da habe ich mich total gefreut, in dem Pool und die Wärme zu haben.
Mhm. Ich habe mal eine absurde Frage,
ja.
Weil das im Geburtsvorbereitungskurs immer alle fragen. Hattest du was an in der Wanne?
Nee.
Du warst nackig, ne?
Ja.
Genau, ich sage das nämlich auch immer, die meisten Frauen gehen nämlich einfach nackig rein, aber man sieht natürlich jetzt auf Instagram oder so immer irgendwelche Bilder, ja. Wo Frauen so ein Bustier anhaben und man ja sozusagen ja nichts sieht, so, ne, von
ja.
Brüste oder so. Und ich sage immer ja, weil die haben halt Fotos gemacht und stellen die halt online, ne? So, aber eigentlich so im echten Leben haben die Frauen in der Regel gar nichts an, weil es eigentlich alles so stört, ne? Aber man kann natürlich was anhaben, wenn man möchte.
Aber das war eben, also ich hatte in dem Moment auch keine Sekunde drüber nachgedacht. Also ich habe mir vorher, habe ich mir Gedanken gemacht, okay, wie wird das sein? Und dann war es aber eben so, ich war in einem Raum mit meinem Mann und mit der Hebamme, die mich seit Monaten begleitet hat.
Ja.
Also bei der hatte ich meine erste Untersuchung, da war ich glaube, 10 Wochen schwanger, also in der 10. Woche. So, und jetzt, also die
volles Vertrauen,
schon so
lang, das war so egal, ne?
Und da war wirklich, also da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, habe mich einfach ausgezogen und bin in die Wanne rein.
Ja.
Und genau, das war nochmal so ein Punkt für Geburtshaus oder für auf jeden Fall so eine sehr selbstbestimmte Geburt. Und dann wurde es wirklich, dann habe ich gemerkt, okay, die Schmerzen werden tatsächlich eher stärker. Da hatte ich noch Schwierigkeiten irgendwie, wie kann ich damit umgehen?
Ja.
Und dann hat mich meine Hebamme angeleitet zum Veratmen, was ich ja wusste, aber in dem Moment nicht mehr abrufen konnte. Und das war super. Dann hat sie mit mir zusammen geatmet.
Cool.
Und Tönen auch. Das hatte ich schon zu Hause gemacht. Und das war auch da super.
Hat dir gut getan.
Ja, um mit dem Schmerz zu gehen und dann auch, kann ich so sagen, gar nicht mehr das als Schmerz wahrzunehmen, sondern eben als, okay, das sind Druckgefühle und da habe ich irgendwie ein Ventil für. Also nicht so, ich bin nicht so ausgeliefert dem Schmerz, sondern
ich kann damit arbeiten.
Ich atme das hier weg, ich töne das weg. Tatsächlich toll. Ganz schön auch in dem Moment, die Frau nebenan, die ja auch zur gleichen Zeit ein Kind bekommen hat auch getönt.
Ach, wie
also
cool.
Es war so ein bisschen wir
Verbindung,
also,
so eine
genau,
Verbindung.
Wir verbinden uns.
Ja, cool, toll. Das ist natürlich sehr schön, ja.
Ja, also das war schon, ich dachte schon in dem Moment, erst habe ich gedacht, ah, okay, wenn die mich jetzt hört und dann habe ich sie zuerst gehört. Und dann dachte ich mir, ah, okay, toll.
Ja.
Wir können hier, wir machen das hier gemeinsam. Genau, und da war einfach ganz toll, dass mein Mann war da, der musste auch, der hat den Gymnastikball dann genutzt, weil er hat sich dann zu mir gesetzt und einfach immer meine Hände gehalten, mit mir geatmet, mir einen kalten Lappen immer wieder auf die Stirn gelegt. Genau, und irgendwann sagte dann die Hebamme, die zwischendurch mit dem Doppton immer wieder die Herztöne überprüft hat und sonst mich aber ganz in Ruhe da hat atmen lassen und sein lassen so in der Wanne, er hat irgendwann nochmal gesagt, hey, ich würde gern nochmal, ist das in Ordnung, wenn ich dich nochmal untersuche? Du kannst auch in der Wanne bleiben. Und dann bin ich in der Wanne geblieben und sie hat mich nochmal untersucht und dann sagt sie, okay, wir sind schon da, es sind 10 Zentimeter.
Wow.
So, die Zervix ist ganz zurückgezogen, wir sind dabei. Und dann habe ich gesagt, okay, und wie lange ist jetzt rum? Da war ich 1 Stunde da. Und ich habe, in meinem Kopf waren es aber so 10 Minuten. Ich dachte nämlich, was, ich bin doch gerade erst angekommen.
Ja. Aber also einerseits war es unglaublich schnell und andererseits trotzdem eine ganz andere Zeitwahrnehmung, ne?
Ja.
Ja.
Also obwohl es so schnell, also 1 Stunde irgendwie von 4 auf 10, was ich auch,
Wahnsinn,
glaube ich, sehr auch mit der Entspannung einfach da zu tun hatte. Der, so,
wir
hatten Musik an, es war wirklich,
es hört sich richtig, richtig schön an.
Toll, ja. Und gleichzeitig war trotzdem meine Zeitverzerrung total stark.
Ja.
dann kam es für mich so ein bisschen angenehmer, weil ein bisschen mehr Zeit zwischen den Wehen dann lag. Also ich habe immer wieder, zwischen den Wehen habe ich wirklich irgendwie kopfüber auf dem Poolrand gelegen und habe gesagt, ach, okay, ich brauche nur mal kurze Pause.
Hast du eine Übergangsphase wahrgenommen?
Also im Nachhinein glaube ich schon, dass es eine gab, zumindest wenn man so sagt, dass das die Phase ist, wo die Frauen sagen, okay, jetzt gar nicht mehr, kein Bock mehr. Weil es gab so eine Phase, wo ich in meinem Kopf ausgerechnet habe, wie lange brauche ich ins Krankenhaus für eine PDA?
Oh Gott, okay, alles klar.
Um einfach mal eine Pause zu kriegen. Und dann, das war auch ganz witzig, weil in dem Moment musste ich an deinen Podcast denken, wo eine Frau nämlich geschildert hat, dass sie, glaube ich, gesagt hat, eine PDA dauert aber auch lange. Also bis die PDA vorbereitet ist, dauert das eine ganze Weile. Mhm. Und dann dachte ich, okay, Tabea, so leid, das machen wir nicht mehr. So, also das dauert jetzt zu lang, wir bleiben hier.
Cool, aber das hast du alles in deinem Kopf so mit dir ausgemacht, oder hast du
das
auch
Genau, das hatte ich gar nicht geteilt. Am Anfang hatte ich einmal gesagt, so, ich habe Schmerzen, könnte ich vielleicht eine Buscopan bekommen, weil ich dachte, okay, das ist bestimmt, meine Hebamme hat dann gesagt, ja, na klar, das machen wir. Im Nachhinein hat sie auch gesagt, es hatte mehr einen psychologischen Effekt.
Richtig. Aber es hilft ja auch, ist ja auch gut.
Ja, genau. Und es war wirklich für mich auch so, okay, ich habe was getan. Mhm. Ich bin hier aktiv.
Und du
dabei.
Hast noch was gefragt und hast es bekommen, was ja auch gut ist, ne? So.
Genau, und dann, das habe ich so in meinem Kopf mit mir dann ausgemacht, genau, PDA, nee, keine PDA, es dauert zu lange. Dachte mir irgendwie, ach nee, ich will auch nicht raus aus dieser Wanne und irgendwie, nee, es ist alles. Und das war super, das war auch nochmal einfach gut für mich, dass wir da im Geburtshaus waren, weil es gab diese Möglichkeit nicht, eine andere Form der Schmerzversorgung zu bekommen, also Buscopan oder homöopathische Mittel oder natürlich 1:1 Betreuung oder Kreuzbandmasse, alles sowas. Das sind ja alles die Möglichkeiten. Aber andere Medikamente werden eben nicht gegeben im Geburtshaus. In dem Moment hätte ich, wenn ich in der Klinik gewesen wäre, hätte ich sicherlich gefragt. Aber so war es gar nicht möglich. Und das war, glaube ich, für mich auch total gut, weil es so keine weiteren Interventionen hinter sich hergezogen hat, sondern eben so, in einer Stunde waren wir, so war die Eröffnungsphase.
Wahnsinn, toll. Mhm.
Ja, dann hat mich so ein bisschen, also dann die Phase war, habe ich so ein bisschen leichter eben im Kopf, weil ich ein bisschen mehr Zeit hatte zu atmen, nochmal Positionswechsel immer wieder. Also in der Hocke war immer die Hände von meinem Mann in meinen Händen, also es war
schön.
Er hat mir immer kalte Tücher auf den Kopf gemacht während der Wehe und er musste dann einmal das Wasser wechseln. Und ich habe gemerkt, oh nee, die Wehe kommt und habe sofort nach meinem Mann gerufen und habe gerufen, Peter. Und meine Hebamme nimmt meine Hand und hat gesagt, der holt jetzt eben mal Wasser. Ja. Das ist sofort wieder da. Aber es war für mich eben, also das war, glaube ich, meine größte Unterstützung so durch den Schmerz, war einfach meinen Mann da zu haben und so die Sicherheit. Genau, der hat mir dann immer wieder auch Trinken angereicht, hat nach Snacks gefragt, ob ich irgendwas brauche und so, weil der so darauf geachtet hat, sodass ich mich da ganz fallen lassen konnte und so für mich war. Und ich habe tatsächlich auch fast die gesamte Zeit meine Augen geschlossen gehabt. Also sehr bei mir, sehr darauf fokussiert. Genau, in dieser weiteren Phase kam da plötzlich, klopft es an der Tür und sagt, ja, ich glaube, das ist die Hebammenstudentin. Weil ich wurde schon vorher am Telefon gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn eine Studentin zu der Geburt dazukommt. Und da bei meinen Vorsorgeuntersuchungen auch immer mal wieder eine Studentin dabei war und ich das ja auch einfach kenne von meiner Ausbildung her, dachte ich, ja, das ist total in Ordnung, wenn jemand dabei ist. Und dann kam diese Hebammenstudentin, die ich auch erst gesehen habe nach der Geburt. Weil
also wirklich bewusst wahrgenommen, ja.
Ja, genau. Ich habe so kurz Hallo gesagt und dann war ich wieder bei mir.
In deinem Tunnel. Was ja super ist, dass du dich so fokussieren konntest, ne? Auf die, also großartig, da warst du wirklich in diesem Tunnel, ne? Was ja gut ist.
Und ich habe auch, also ich habe wirklich sehr gemerkt, dass es einfach, weil ich mich so fallen lassen konnte in dem Moment. Ich wusste, hier wird nichts gemacht. Ich wurde nie angefasst, ohne vorher gefragt zu werden. Mein Mann ist da und unterstützt mich. Wir haben hier so eine Ruhe und Entspannung. Und wenn das hier 5 Stunden dauert, sind wir hier 5 Stunden. Wenn das 3 Stunden dauert, sind wir hier 3 Stunden. So, also das war für mich echt so gut, weil ich konnte alles ausblenden und mich ganz auf mich und meinen Körper konzentrieren und gucken, was der macht. Und dann kam so die Frage von der Hebammenstudentin, ob sie Fotos von uns machen soll. Ich habe mir das vorher nie vorstellen können. Ich habe immer gedacht, okay, warum, wie kam, also ich schon irgendwie schon ein bisschen urteilen, glaube ich, wie kann man Fotos von der, also wie kann man noch jemanden dabei haben, der so eine Kamera hat und keine Ahnung und so, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und in dem Moment habe ich aber ganz, habe ich gesagt, ja. Und dann dachte ich mir, ach, wenn die mir nicht gefallen, dann lösche ich die am Ende.
Ja, klar.
Und wenn sie mir gefallen, dann ist es Fotos. Mhm. Genau. Und dann hat sie mit dem Handy von meinem Mann dann Fotos gemacht. Genau, so ging es eigentlich weiter. Also immer irgendwie zum Atmen angeleitet. Und ich habe dann gemerkt, wie, meine Tochter war eine Sternguckerin. Also das Gesicht ging nach vorne, also Richtung Bauchseite.
Bei Sternguckern ist es eben so, dass es oft in der Austrittsphase so ein bisschen länger dauert oder ein bisschen länger dauert, bis das Kind so den Weg dann durchs Becken, den letzten Rest sozusagen gefunden hat, ne? Weil ja die Umfänge sind einfach unterschiedlich, ne? Ob das Hinterhaupt führt oder ob das Vorderhaupt führt und das eben andersrum liegt. Und ja, also insofern, das ist manchmal. Und man hat oft, hattest du einen verfrühten Pressdrang? Hattest du sehr früh Pressdrang? Das hat man häufig dann bei Sternguckern.
Ich weiß gar nicht, ob sehr früh. Also tatsächlich, die Austrittsphase war verlängert, weil sie hat sich gedreht dann noch. Sie hat das irgendwie hinbekommen, sich einmal ganz rumzudrehen und dann nicht mehr als Sternguckerin, sondern krass. In...
Okay.
Ich weiß gar nicht, also ich würde gar nicht sagen Normalposition, aber in angedachter Position rauszukommen.
Hinterhauptslage.
Genau, Hinterhauptslage. Ja. Und das war so die Phase, da hat es lange gedauert und da habe ich einfach sehr viel Druck nach unten gespürt. Das war so das, wo dann auch meine Hebamme gesagt hat, okay, kann sein, dass das Schmerzen sind. Und Schmerzen habe ich gar nicht so wahrgenommen tatsächlich. Also ich habe das nicht als schmerzhaft wahrgenommen, sondern sehr viel Druck. Und irgendwann kam dann Pressdrang. Also auch so, dass ich gar nicht, ich dachte, als vorher irgendwie Kinderlose, dachte ich halt, Pressdrang wird wohl bedeuten, dass ich so die Intention habe, mitzupressen. Mhm. Und für mich war aber Pressdrang viel eher das, dass mein Körper gepresst hat und ich gar nichts dagegen hätte tun können.
Genau.
Also mein Körper hat das einfach gemacht.
Komplett unwillkürlich, ne? Also man kann gar nichts machen. Es passiert eh. Also man muss dem einfach nur noch nachgeben, ne? So.
Ja. Und ich konnte mich nur noch so entscheiden, da noch so wie so ein Sahnehäubchen, also noch so ein bisschen mehr oben drauf zu setzen.
Ah,
ich konnte das gar nicht verhindern. Und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, das passiert gerade. Was soll ich tun? Und Tanja sagte, ja, dann fangen wir jetzt an. Dann irgendwie press mit. Das hat sich wohl ein bisschen länger gezogen, wie gesagt, meine Wahrnehmung. Diese Phase habe ich tatsächlich so lang wahrgenommen, da dachte ich, okay, wir sind hier schon Stunden. Wir sind jetzt ewig. Und dann habe ich irgendwann zu Tanja gesagt, okay, Tanja, sag mir nochmal, wie lange dauert es? Und dann hat sie gesagt, nee, zu sowas lasse ich mich hier nicht hinreißen. Und ich gesagt, okay, eher so eine Stunde oder 10 Stunden. Wo bewegen wir uns hier? Und sie sagt, nee, wir sind fast da. Also
Endspurt.
Ich kann keine Zeit sagen, aber wir sind fast da. Dann hat sie mich, zumindest habe ich das wahrgenommen, ich habe das einmal wahrgenommen, dass sie mich gefragt hat, ob ich aus dem Pool raus möchte. Und ich war aber so, ach nee, also ich kann mir das nicht vorstellen, jetzt was anders zu machen. Die ganze Zeit war meine Fruchtblase auch intakt und ich konnte dann, als meine Tochter wirklich unten im Becken saß, konnte ich auch einmal spüren. So hat Tanja gefragt, willst du mal fühlen, willst du mal deine Tochter spüren? Das ist auch ganz, das weiß ich nämlich noch, dass die Fruchtblase intakt war, weil es war so ein ganz weiches Gefühl.
Ja.
Also man konnte hart fühlen, aber ganz weich drumherum.
Ja.
Also,
wie so eine Kaugummiblase, so davor.
Ja.
Nur, dass die nicht platzt, wenn man anfasst, sondern so ganz elastisch ist. Ne? Ist ganz
genau. Und da war ich total überrascht davon. Und dann ist wohl meine Fruchtblase irgendwann geplatzt. Das habe ich gar nicht mehr, das habe ich nicht mitbekommen. Also, oder habe ich nicht wahrgenommen auf jeden Fall. Mein Mann sagte aber doch, das hat sich schon gesagt. Aber wusste ich nicht mehr. Und anscheinend war das Fruchtwasser leicht grün.
Mhm.
Und dann hat meine Hebamme gesagt, okay, Tabea, ich ist jetzt doof, dass ich immer dich frage. Eigentlich will ich dich gar nicht fragen. Eigentlich will ich sagen, komm jetzt mal raus aus der Wanne.
Mhm.
Dann habe ich gesagt, okay, ich vertraue dir. Wenn du das sagst, dann mache ich das, dann komme ich raus aus der Wanne.
Wir erklären vielleicht nochmal ganz kurz grünes Fruchtwasser. Also normalerweise ist es ja so, dass die Kinder in der Gebärmutter, da trinken die Fruchtwasser und pushen das aus und so weiter, ne? Aber die haben noch keinen Stuhlgang, weil die essen ja noch nichts. Die werden ja über die Nabelschnur versorgt, ne? Und das Einzige, was sie sozusagen in den Bauch bekommen, sind so kleine, was weiß ich, so Hautabschilferungen, so kleine Zellen oder so, die sie dann eben im Fruchtwasser so mittrinken. Und diese kleine Masse, die dann da sich irgendwann ansammelt in dem Magen, das wird erst ausgeschieden, wenn die Kinder draußen sind. Ne? Das ist dann dieses Kindspech, was ihr kennt, was dann so klebt beim Abwischen am Anfang, ne? Und was so ganz dunkel aussieht. Und manche Kinder, wenn die so ein bisschen Stress haben, vielleicht bei der Geburt oder so, ne, in dieser Phase, auch manchmal schon vorher, dann haben die schon Stuhlgang im Bauch, also in der Gebärmutter, in der Fruchtblase. Und wenn die das dann ausscheiden, dann verfärbt sich das grünlich. Also es hat einfach dann so eine grüne Farbe. Ne? Dann nimmt man das wahr. Und das ist normalerweise gar nicht schlimm. Also ganz, ganz viele Kinder kommen mit grünem Fruchtwasser zur Welt. Aber es ist immer so ein kleines Zeichen für uns, dass dieses Kind, das ist schon so ein bisschen angestrengter. Ne? Weil sonst hätte das nicht gemacht. Dann hätte es einfach noch gewartet mit dem Stuhlgang. Und deshalb wollen wir diese Kinder so ein bisschen mehr im Blick haben, ne? Und wollen einfach ja gucken, hat das wirklich super Herztöne? Ne? Also das ist einfach so der Hintergrund.
Und die, genau, und Tanja hatte immer wieder mit dem Nocturne zwischendrin die Herztöne abgehört und die waren gut, das hat sie dann tatsächlich auch gesagt, aber genau, ich glaube, so ein bisschen die Intention war, ich muss gerade gegen, ich weiß gar nicht, wie viel Liter Wasser in dieser Badewanne waren, anpressen. Vielleicht ist es jetzt nochmal gut, einen Wechsel zu haben, eben entgegen diesem Wasser. Da dachte ich, okay, ich vertraue ihr, wenn Tanja das sagt, dann mache ich das auch. Und da war es auch total super, dass so viele Leute da waren. Also genau, ach so, muss ich vielleicht noch sagen, in der Zwischenzeit, das war auch schon abgesprochen, in der letzten Phase der Geburt kommt eine zweite Hebamme dazu. Die war inzwischen in der Zwischenzeit schon da.
Das heißt, du hattest Tanja, deine Hebamme, eine zweite Hebamme, die Hebammenstudentin und deinen Mann.
Genau.
Ja.
Und das war total gut in dem Moment, weil ich bin raus aus dem Wasser und habe halt gemerkt, boah, es ist, also ich kann auch einfach nicht mehr so. Mein Körper kann hier nicht mehr so gut stehen. Und hatte dann meinen Mann, der mich von der einen Seite gestützt hat, Tanja, die mich von der anderen Seite gestützt hat. Und dann hat sie direkt gesagt, okay, ich schlage dir jetzt eine Position vor. Ich möchte, dass ihr, und das hatten wir im Geburtsvorbereitungskurs geübt, das war super, weil sonst hätten wir, glaube ich, die Position nicht hingekriegt. Dass ihr im Stehen, also mein Mann hinter mir, steht hinter mir, hält mich unter den Armen, dass ihr steht. Und dann, wenn die Wehe kommt, dass du mitpresst und in die tiefe Hocke mitgehst. Und mein Mann eben auch mitgeht. Und mein Mann hat mich dann, der hat sich hinter mir auf das Bett gesetzt und hat mich dann mit den Beinen und den Armen gestützt. Es war super, dass wir es vorher geübt haben.
Toll.
Und dann habe ich gesagt, okay. Und wirklich, es war beim Aufstehen, habe ich gemerkt, ich komme allein gar nicht mehr hoch. Und das war toll, dass so viele Leute da waren. Da konnte ich irgendwie nochmal jemand hier eine Hand geben und nochmal da. Und dann war es aber 3 Wehen später, also nur 3 Wehen ist es passiert. Und 3 Wehen später merke ich richtig den Druck abfallen. Und höre so, wie Tanja so irgendwie ganz aufgeregt so ist, sehe die andere Hebamme vorbeikommen und spüre, okay, ich glaube, das war der Kopf. Und dachte, ich kann noch ein bisschen kann ich noch mitpressen. Und habe nochmal mitgepresst und dann habe ich richtig gespürt, okay, sie ist jetzt ganz geboren worden.
Oh wow, also, okay. Also dann ging es auch wieder richtig schnell. Ja.
Also wahnsinnig schnell.
So diesen Druck, dass der sich aufgebaut hat und dieses dolle Spannen hast du gar nicht so wahrgenommen.
Also ich habe in einem Moment weiß ich noch, dass ich gedacht habe, ob das hier Ring of Fire ist, so wie das irgendwie genannt wurde.
Ja.
Weil ich dachte, okay, das habe ich mir, so der Name, das habe ich mir schlimmer vorgestellt.
Ist doch schön, dass du das sagst. Guck mal, es muss gar nicht so schlimm sein.
Nee, also ich fand wirklich, also der Druck war, es war ein enormer Druck, aber jetzt kaum, also schmerzhaft habe ich das zumindest nicht empfunden. Und dann, genau, dann 3 Wochen später eben raus aus der Badewanne war sie schon da. Und ich konnte sie dann dadurch, war dafür auch eine ganz tolle Geburtsposition eigentlich, weil mein Mann hinter mir saß, ich saß vor ihm, die Kleine ist gerade geboren, ich konnte sie auf den Arm nehmen direkt. So mein Mann und ich, wir konnten sie beide sehen und anfassen und mit ihr sprechen. Genau, und die Hebammen haben uns erst dann Tücher natürlich auf sie drauf gemacht, haben uns so versorgt und haben uns aber auch einen Moment so in Ruhe sitzen lassen.
Erstmal die Situation dann realisieren lassen.
Genau, erstmal so realisieren und dann irgendwann gesagt, okay, wollt ihr euch ins Bett legen? Wir helfen dir mal, dass ihr euch zusammen ins Bett legen könnt. Haben wir wieder so, 3 Leute haben mir geholfen und wir haben uns hoch ins Bett und die Kleine war auf mir, mein Mann war direkt neben mir.
Oh, schön.
Und wir konnten dann so zusammen da liegen.
Sie so willkommen heißen, ja schön.
Genau, und das war total toll. Irgendwie, also sie ist auch so, sie ist ein Schnapszahlenkind. Um 22.22 Uhr ist sie geboren. Und um 22.33 Uhr war die Plazenta dann da.
Nein, wie lustig.
Also das war dann im Liegen auf dem Bett ganz schmerzlos, habe ich das empfunden, hat nur Tanja einmal gesagt, okay, ich glaube, die Plazenta kommt, kannst du noch einmal mitdrücken? Und dann war es auch schon, genau, da war ich auch mit anderen beschäftigt, da war ich schon mit der Kleinen beschäftigt. Genau, dann war sie da und wir waren ganz entspannt, so konnten wir irgendwie zu dritt das genießen. Die Hebammen haben sich alle so zurückgezogen. Also Tanja hat dann noch nach einiger Zeit abgenabelt, dann konnte mein Mann die Nabelschnur durchschneiden und dann waren wir aber erstmal nur wir drei. Die waren noch im Raum, aber waren eben so am entferntesten Punkt und haben immer nur mal so rübergeschielt. Und wir konnten erstmal unsere Tochter willkommen heißen.
Ach, wie schön.
Ja.
Hört sich sehr, sehr toll an.
Also es war wirklich, ich dachte auch in dem Moment so, ey, ist genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Es wirklich war toll.
Toll.
Genau, ich dachte gerade noch, weil das habe ich mich gefragt, also sie ist mit 4,5 Kilo auf die Welt gekommen tatsächlich,
wow,
also 4.400
Gramm.
Also
sie hat tatsächlich so viel gewogen. Wie,
ja,
sie war sie war, so viel geschätzt gewesen? Wie groß war sie?
Genau, das letzte Mal hatten wir sie geschätzt auf 4.300, glaube ich, und 4.440 hat sie dann
letztendlich
das
war ja,
gewogen.
Das war ja echt mal sehr akkurat. Ich wollte nämlich zum Thema Gewichtsmessung einfach nochmal was sagen, ne, weil das ist ja oft so ein super Thema, ne? Mit diesem, dann plöppt so ein Gewicht auf, ne? In der Vorsorge, kurz vorm errechneten Termin und dann ist das ein großes Gewicht und dann macht man sich total Sorgen, ne? Also zwei Sachen dazu. Einmal, Gewichtsmessungen am Termin sind normalerweise sehr ungenau, das war jetzt bei dir nicht der Fall. Aber man sagt ja immer plus minus 500 Gramm. Das bedeutet, das kann ein Kilo Unterschied sein. Das finde ich immer wieder verrückt und das haben wir öfters mal. Das ist wirklich ein Kilo verschätzt. Aber das nächste ist, selbst wenn das stimmt, ne, selbst wenn das so ein properes Kind ist, dann ist ja die Frage, ist das aber wirklich ein Problem, dass das Kind jetzt so groß ist? Ne? Also man sieht das ja tatsächlich auch erst dann bei der Geburt, also unter Wehen, wie sich das verhält. Weil das Ding ist ja, sowohl das mütterliche Becken als auch der kindliche Kopf sind flexibel und können sich anpassen. Und die Frage ist ja auch immer, wie verteilt sich dieses Gewicht auf dieses Kind? Ne? Ist das ein kleines, was sehr proper ist, oder ist das ein langes, wo sich das einfach so auf viel Länge verteilt? Also da gibt es einfach so ganz viele Fragezeichen und deshalb ist das überhaupt nicht direkt so, dass man irgendwie immer sagen kann, ja, ein großes Kind, das passt nicht. Und selbst bei großen Kindern, sehr schmalen, zarten Frauen, oftmals passt das, ja. Und wenn nicht, dann fällt das unter der Geburt auf, dass dann eine Geburt einfach nicht weitergeht. Ne? Dann hat man in der Regel so einen Geburtsstillstand. Irgendwann es rutscht einfach nicht weiter ins Becken rein. Ne? Also man kann es im Vorfeld einfach tatsächlich nicht sagen. Aber es ist wahrscheinlich mal ein gutes Thema für einen Geburtskanal-Quickie.
Aber ich fand das auch, ich fand das nämlich total, also ich finde das total wichtig und das ist auch irgendwie was ich dann dazu sagen möchte, weil meine Vorstellung war so, ja, wenn es so groß ist und so, dann wird es bestimmt, also ich hatte fest damit gerechnet, dass ich einen Dammriss haben werde irgendwie, aber das ist eben nicht der Fall gewesen. Also einfach
toll.
So, das passt schon. So, mein Körper kann das, ihr Körper kann das, wir haben das irgendwie zusammen gemacht und das finde ich ganz wichtig einfach, dass das nicht, das muss nicht sein.
Ja.
So.
Ja. Ganz kurz, wir hören das Kind im Hintergrund.
Genau, ich muss mal ganz
Willst
kurz
du mal
unterbrechen.
Gucken? Ja, voll.
Geh mal gerade gucken.
Mach mal. So, wir hatten kurz einen kleinen Break, weil tatsächlich jetzt die Kleine ein bisschen Hunger bekommen hat. Und Tabea hat sie jetzt mit reingeholt, gerade auch schon ein bisschen gestillt. Und sie ist jetzt einfach dabei. Also ihr hört jetzt im Hintergrund einfach noch ein bisschen Baby. Und wir waren gerade dabei angekommen, dass du... Also wahrscheinlich wollte sie jetzt einfach mitmachen, ne? Weil es ging ja gerade darum, dass sie jetzt gerade geboren war und bei dir auf dem Bauch lag. Du lagst im Bett mit deinem Mann und Tochter und ihr habt gekuschelt und habt euch zusammengefunden. Und genau, ich wollte gerade nochmal wissen, wie war das mit dem Abnabeln? Wurde abgenabelt, als sie schon da war und bevor die Plazenta geboren wurde oder danach?
Das muss ich jetzt überlegen. Nee, ich glaube, nachdem die Plazenta geboren war tatsächlich erst.
Die waren ja auch nur 10
genau,
Minuten
weil das
auseinander
ging ja so
oder
schnell.
So. Genau.
Ja.
Also
ja, das ging ja so schnell. Ja.
Okay, also Kind wurde geboren, ihr habt gekuschelt, dann wurde die Plazenta geboren, dann wurde abgenabelt.
Genau. Wir wollten gerne eben
auspulsieren
so lange
lassen.
Warten wie möglich, auspulsieren lassen. Genau, und das ist tatsächlich auch im Geburtshaus gang und gäbe, dass die das so machen. Und da die Kleine super Abgabewerte super waren, genau, konnten wir auch irgendwie entspannt warten und sie konnte so bei uns sein.
Super, genau. Die Abgabewerte sind so diese Punkte, die wir vergeben, wenn ein Kind zur Welt gekommen ist, wie es gut ankommt. Also, ne, dass es gut atmet, dass die Herzfrequenz gut ist und so weiter. Also da werden immer Punkte vergeben und daran sieht man dann, wie gut ein Kind sich so an die Welt draußen adaptiert.
Und dann war eben auch da tatsächlich, das mochte ich auch sehr gerne, dass wir da schon das erste Mal stillen konnten. Also sie hatte tatsächlich dieses Crawling, dass sie schon so...
Breast Crawl.
Genau, dass sie so ein bisschen an meinem Bauch hochgekrabbelt ist. Und da konnte ich sie auch direkt das erste Mal anlegen. Weiß gar nicht, ich glaube, da trinken die Kinder noch gar nicht richtig viel. Aber so, sie konnte eben das, was schon ging, das konnte sie schon. Und es war alles in so einer ganz ruhigen und entspannten Atmosphäre. Die Hebamme hat da auch gar nicht, also kein von den Hebammen hat da so irgendwie unterstützt oder so, weil die gesehen haben, okay, das...
Ihr macht das schon.
Das ist, genau, wir machen genau. Das so. Die Unterstützung kam dann später bei den Wochenbesuchen.
Ja, ja. Bei dem ersten Trinken ist so, klar, ne, sind kleine Mengen, aber der Magen ist ja auch ganz klein. Ne? Also das heißt, ja, diese paar Tröpfchen, die da kommen, die machen den ganz voll und satt.
Ja.
Da muss man sich keine Sorgen machen. Ach schön, es hört sich ganz toll an, wunderbar.
Und das ist dann auch, ich glaube, sowas ist dann auch was man dann natürlich mit einplanen muss. Also man fährt ja nach Hause danach. Und die Zeit kam mir aber ewig lang vor. Also wir waren 3 Stunden noch da.
Ja.
Genau, um 1.30 Uhr ungefähr sind wir dann nach Hause gefahren in der Nacht mit dem Taxi. Das ist dann ganz abgefahren. Dann ist man mit seinem Kind zuerst mal zu Hause.
Ja.
Aber diese Zeit dazwischen war einfach auch noch total schön. Dann war sie das erste Mal beim Papa auf dem Arm. So, die Hebamme hat mich nochmal untersucht, also auch die vaginale Untersuchung nach der Geburt konnte von der Hebamme dort vor Ort gemacht werden.
Um zu gucken,
werden.
Ob irgendwelche Verletzungen sind oder so.
Genau, und dann kam auch tatsächlich, dass ich so einen Vaginalriss hatte, also innerhalb der Vagina war ein Stück gerissen, weswegen ich auch geblutet habe unter der Geburt, also als sie dann geboren wurde. Aber das war eben so, es war jetzt nicht so, dass das ärztlich versorgt werden musste, sondern das hat die Hebamme dann genäht. Die haben dann auch so Lokalanästhetikum, was war so Schaum, glaube ich, irgendwie zum Betäuben. Und auch das war, ich habe ehrlich gesagt gar keine Schmerzen gespürt. Ich habe das nicht wahrgenommen.
Warst gut abgelenkt.
Ja, ich glaube auch, ich war gut abgelenkt.
Ja. Das ist interessant, wird unterschiedlich wahrgenommen. Manche sind so nach der Geburt so, ich will nichts mehr, ich darf nichts mehr irgendwie, alles nervt mich. Ne? Und manche sind so, boah, ich krieg gar nichts mit, ich habe mein Kind, ist mir alles egal.
Ja. Und es war auch, also eine kleine Geburtsverletzung, die auch später so im Wochenbett ich habe von der gar nicht Notiz genommen. Das einzige Mal habe ich gemerkt, als der Faden sich gelöst hat. Das heißt irgendwie, das fand ich auch nochmal schön, so ein schwer geschätztes Kind, wo die Gyn so besorgt war, dass wir nicht im Geburtshaus entbinden können. Und dann hat sich eben gezeigt, nee, ist alles gar kein Problem. Wir konnten ins Geburtshaus gehen. Selbst mit kleiner Geburtsverletzung, die behandelt werden konnte. Und waren dann ganz schnell wieder zu Hause.
Schön.
Plus eins.
Ah, toll. Super cool. Und sag nochmal was zu den Fotos. Die Studentin hat doch Fotos gemacht. Wie war's?
Genau. Ah ja.
Wurden sie gelöscht oder sind sie ganz kostbar jetzt?
Die sind ganz, ganz kostbar. Also das war wirklich was. Mein Mann und ich haben dann die nächsten Tage immer wieder diese Fotos angeschaut. Und sie hat sogar ein Video gemacht, wie sie dann tatsächlich geboren wurde. Und es ist so, ich dachte irgendwie, deswegen wollte ich keine Fotos ursprünglich, weil ich dachte, das ist so ein schwacher Moment irgendwie und ich sehe mich dann in so einem schwachen Moment. Ich glaube, ich gefalle mir dann nicht. Und wenn ich jetzt die Fotos sehe, dann denke ich mir, wow, wie unglaublich, wie stark ich bin, wie stark mein Körper ist, wie toll diese Erinnerungen sind und eben auch ganz viele Bilder, wo man diese Verbindung zwischen meinem Mann und mir so unglaublich sieht. Und dann natürlich die ersten Momente mit ihr, also wie sie auf meiner Brust liegt, auf seiner Brust liegt, wie die können wir jetzt gar nicht mehr vergessen.
Ach, toll.
Bilder und Videos davon haben. Also das
Perfekt.
War die beste Entscheidung, da zu
Schön.
Sagen.
Ja.
Ja.
Toll, dass sie das gemacht hat. Auch cool, richtig gut.
Ja.
Ne?
Ja.
Sehr schön. Ja, cool. Ich habe vielleicht noch ein paar Nachfragen, genau.
Ja.
Also erstens mal, wir wollen total natürlich gerne wissen, welche Bücher habt ihr gelesen, du und dein Mann? Was waren so eure, vielleicht wenn ihr ganz viele gelesen habt, musst du es nicht sagen, aber wenn du jetzt so sagst, so ey, das waren die 2, 3 top, die fanden wir richtig gut.
Ich habe gelesen, Alles, was wichtig ist, Schwangerschaft. Das ist von der Hebamme geschrieben. Das mochte ich einfach sehr, weil es so, ich finde, so alles irgendwie gut beschrieben hat. Genau, dieses ganz große eben jeden Tag durch die Schwangerschaft. Und mein Mann hat gelesen das Papa-Handbuch und Vater werden.
Packen wir euch in die Shownotes zum Nachgucken.
So 2 explizite Väter werden Bücher und 2 eben Schwangerschaft und was passiert mit dem Körper Bücher.
Mhm. Super. Und kannst du uns noch sagen, welche Wehen-App du benutzt hast? Weil hier wurden schon öfters mal Apps vorgestellt und eine, die war aber letztes Mal irgendwo, die war ganz komisch. Die hat einem dann auch gesagt, wann man losgehen soll. Und das war der totale Quatsch. Also bei dir hörte sich das ja ganz gut an, weil man wirklich einfach nur trackt, wie oft, wie lange und so, ne?
Die hatte tatsächlich auch gesagt, jetzt losgehen, aber man konnte das einfach ausschalten.
Okay.
Und wir haben das einfach ausgeschaltet, weil Wehenzähler heißt es einfach.
Einfach Wehenzähler.
Wehenzähler. Okay. Und genau, wir haben das einfach ausgeschaltet, die Info, die sagt dann so, jetzt mach dich auf. Weil wir wussten ja, wann wir gehen sollten. Wir hatten ja die Vorgabe. Genau.
Ja, okay, okay. Dann war mir noch aufgefallen, wollte ich noch eine Sache dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst. Natürlich, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es im Geburtshaus eben keine Schmerzmittel gibt oder fast keine Schmerzmittel, also jetzt im medizinischen Sinne, ne, richtige Medikamente, weil Hebammen natürlich bestimmte Notfallmedikamente geben dürfen, aber eben nicht Schmerzmedikamente, wie man sie jetzt in der Klinik macht, ne? Also es gibt keine PDA im Geburtshaus, es gibt keine Opioide im Geburtshaus, es gibt einfach sozusagen nur in Anführungsstrichen natürliche Mittel, die man benutzen kann und ganz, ganz wenige ausgesuchte kleine Medikamente.
Genau, es gab eben, ich glaube, Buscopan und Ibuprofen waren die einzigen, die sie so gegeben haben, glaube ich. Also meine Erfahrung ist, die 1:1-Betreuung und die Ruhe und Entspannung, die sind viel eher die Schmerzlindern, als das Buscopan dann war.
Ja,
das
total.
War wirklich eher psychologisch.
Genau. Und man sagt halt, ne, wenn eine Geburt eben so läuft, dass man das eben nicht ohne machen kann, mehr machen möchte, mehr ohne eine PDA, dann muss man eben wechseln. Ne? Also das ist eben so quasi diese Regelung.
Genau.
Ja, nur, dass ihr das nochmal, dass wir es nochmal klar gemacht haben. Okay, Tabea, hast du noch irgendwas, was du noch dazu sagen möchtest? Letzte Dinge. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Nee, also ich glaube, will gar nicht irgendwie gegen Geburt im Klinikum so sehen. Ich glaube, wir haben das am Anfang schon eingeordnet. Ich finde das aber ganz wichtig, irgendwie zu sagen, dass Kliniken da auch einen tollen Job machen und gleichzeitig, dass es da Grenzen gibt, die im Geburtshaus eben nicht so da sind und andersrum natürlich auch. Also eine PDA kann ich nicht im Geburtshaus haben.
Ja.
Dafür habe ich eine durchgehende 1:1-Betreuung und ich hatte ja jetzt auch irgendwann eine 3:1-Betreuung sogar.
Ja, also,
und deswegen kann ich irgendwie nur Werbung für machen, wenn man sich das wünscht, dass man da auch guckt, wo man, wenn man das Glück hat, geburtsweise eine Nähe zu haben, irgendwie, wo man da entbinden kann.
Ja, sehr schön, genau. Und es gibt natürlich auch Regeln, wer sozusagen genommen wird. Ne? Also da gibt es eben auch so Kriterien und wenn ihr da aber gut reinpasst, dann ist das eine ganz, ganz schöne Option. Ja, da kann ich euch noch mal kurz hinweisen auf die ersten 2 Episoden des Geburtskanals. Da habe ich nämlich mit Jessica Strickmann über Geburtsorte gesprochen. Und wenn ihr euch darüber noch mal weiter informieren wollt, dann hört da gerne noch mal rein. Ja, ansonsten, liebe Tabea, ich frage meine Gäste ja immer, ob sie etwas mitbringen oder vorstellen möchte. Du hast jetzt gerade schon ein Buch und eine App gesagt, aber vielleicht hast du noch irgendwas Hilfreiches, was du einfach gerne noch teilen möchtest. Eine Studie, ein Verein, ein Film, ein Lifehack, eine Playliste, was weiß ich.
Ich hatte lange überlegt, was ich da sagen möchte und ich glaube, das, was ich jetzt einmal sagen kann, ist Bilder. Also selbst, es gibt Geburtsfotografen und Fotografinnen, irgendwie die kann man nehmen und ich habe es aber auch so schön empfunden, dass jemand aus dem Team Bilder gemacht hat und ich möchte die nicht nutzen. Die sind, also diese Bilder sind so besonders für mich, die gucke ich wirklich sehr gerne einfach an, weil es so einen unglaublichen Moment festhält und ich hatte es mir auch nicht vorstellen können. Und wenn man sich nicht vorstellen kann, dass jemand noch zusätzlich im Raum ist, kann man die Hebamme bitten, Fotos zu machen oder den Partner, wenn er dazu in der Lage ist. Aber ich fand das so besonders, dass ich wirklich sage, macht Bilder, seid da mutig. Das ist ganz toll, was ihr da leistet.
Sehr schön. Also ein Plädoyer fürs Sichtbarmachen oder Mitnehmen von diesen Bildern.
Ja.
Und lustig, dass es sich bei dir auch so komplett gedreht hat, ne?
Total. Ja. Also wirklich total gedreht. Das ist unendlich besonders, diese Bilder dann zu haben. Ja. Also jetzt würde ich sagen, vielleicht auch eine Geburtsfotografin oder einen Geburtsfotografen.
Okay, beim nächsten Mal.
Genau.
Okay. Heute habe ich auch noch ein Mitbringsel für euch. Ich möchte euch nämlich gerne einen Podcast empfehlen, und zwar Prego 40 Wochen Hormone. In jeder Episode geht es um eine Schwangerschaftswoche, und zwar sowohl wissenschaftlich als auch ganz persönlich. Also es gibt immer so einen kleinen Teil darüber, was in der Woche so hormonell abgeht, beziehungsweise was sich gerade beim Baby tut. Dazu werden dann auch oft Expertinnen wie Günz und Hebammen befragt. Und dann teilen verschiedene Schwangere ihre Erfahrungen und Gefühle in der entsprechenden Woche. Wie sie die Schwangerschaft erleben, was sie an sich feststellen, Sorgen, Fails, Schwierigkeiten, aber auch Schönes und Witziges, ganz ehrlich. Also auch über Körperissues bis hin zum Einpinkeln auf der Couch. Und Host Dina ist nicht nur Journalistin, sondern selbst auch Mutter von zwei Kindern und bringt auch ihre eigenen Erfahrungen mit. Ich finde das ein sehr cooles Konzept. Hört mal rein, verlinke ich euch in den Shownotes. Liebe Tavea, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns deine Geburtsgeschichte erzählt hast und hier auch so eine Lücke geschlossen hast.
Sehr, sehr gerne.
Wunderbar, vielen, vielen Dank. Und wenn ihr auch mal Lust auf einen Besuch im Geburtskanal habt, dann schreibt mir gerne. Also wenn ihr eine Expertise habt, die hier mal einen Platz finden soll, oder wenn ihr eure Geburtsgeschichte erzählen möchtet, dann meldet euch bei mir. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Und das war der Geburtskanal. Und damit verabschiede ich mich auch bei euch und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, liebe Tabea.
Tschüss.
Tschüss.